Theatertalk, der Podcast des Theater Regensburg. Herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Theaterpodcasts. Tom Neumeier-Leather und Andrea Hoffmann sind im Gespräch mit dem Regisseur Jasper Brandes. Jasper Brandes, du machst die Regie bei Ödipus von Sophokles, also wirklich ein 2.500 Jahre altes Stück. Und bei Ödipus denken die meisten Leute ganz schnell an den Ödipus-Komplex.
Ja.
Stimmt diese Primärassoziation?
Ja, das stimmt und stimmt nicht. Sigmund Freud hat sich quasi aus dem Mythos, ich weiß gar nicht, ob aus dem Stück, aber auf jeden Fall aus dem Mythos, wirklich einen Aspekt rausgegriffen. Vielleicht zwei Aspekte, aber eigentlich den einen Aspekt, dass der Sohn mit seiner Mutter Sex hat. Das ist eigentlich dieses Element, was er sich rausgreift. Die Geschichte an sich umfasst natürlich sehr viel mehr und hat auch, glaube ich, einen ganz anderen Fokus als diese eine Frage. Trotzdem begegnet man dem Ödipus-Komplex auch in dem Stück König Ödipus von Sophokles in den Szenen, wenn er mit seiner Ehefrau und Mutter, ohne zu wissen, dass es die Mutter ist, in Streit gerät oder mit ihr verhandelt, dann merkt man, dass auch Sophokles die Ambivalenz da reingeschrieben hat, dass nämlich die Mutter unbewusst auch in dieser Beziehung anwesend ist. Und da wird es dann total spannend, weil man plötzlich dem Psychologischen, was eigentlich eine Erfindung des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist, in diesem Stück begegnet, was vor 2.500 Jahren geschrieben worden ist. Grundsätzlich aber verschieben wir, oder sozusagen glaube ich, dass die Themen, die in König Ödipus verhandelt werden, also gerade in diesem Stück von Sophokles, was ja nicht zwingend deckungsgleich ist mit dem Mythos, andere sind, dass es eigentlich um das Unbewusste, das Unheimliche im Leben geht, die Tatsache, dass hinter dem nächsten Gedanken eine Offenbarung lauern könnte, die mein ganzes Leben auf den Kopf stellt, dass ich unter Umständen beim Erforschen meiner selbst auf eine Lebenslüge treffe, die ich nicht erwartet habe oder die ich halb bewusst, halb unbewusst verdrängt habe. Und Verdrängung ist ja auch eine Eigenschaft, die uns gut tut. Dass wir verdrängen können, ist bestimmt richtig, sonst könnten wir wahrscheinlich gar nicht existieren. Trotzdem gibt es Lügen oder Lebenslügen oder Verdrängungen, die so groß sind, dass sie von selber immer wieder hochkochen und dass man sie eben nicht containen, nicht drinnen halten kann. Und darum geht es hier auch.
Ja, aber genau dieses Umgehen mit dem Verdrängten, mit dem, was war, was man wahrnimmt und mit der Seele, ist ja ein Kernthema in allen griechischen Tragödien. Deswegen sind die auch für uns heute noch so anknüpfungsfähig, denke ich.
Ja, unter anderem deshalb. Ich glaube, es werden sehr grundsätzliche Themen verhandelt. Das merkt man. Und das wirklich Faszinierende daran, sich mit der Antike zu beschäftigen, also anders als bei den Klassikern, wo man das Gefühl hat, man ist noch in Verbindung mit dieser Zivilisation, ist die Antike ja sozusagen reicht über einen riesigen Graben von Geschichte hinweg zu uns. Und wenn man dann anfängt, sich zu beschäftigen mit den Szenen, merkt man, verhandelt werden aber ganz fundamentale ähnliche Probleme, auch auf der individuellsten und privatesten Ebene. Und dazu gehört natürlich sowas wie die Lebenslüge, glaube ich, das Unheimliche, was man auch noch mal größer beschreiben kann als mit der Lebenslüge. Man kann sagen, das Unheimliche beschreibt auch das Bewusstsein, dass wenn ich mich jemals ganz als Ganzes sehen müsste, dass ich dann entweder nichts zu sehen kriege oder einen Abgrund. Und dass diese Angst uns allen irgendwo im Hinterkopf wohnt, glaube ich. Das finde ich interessant an König Ödipus.
Also das Unheimliche. Vielen Schülerinnen und Schülern war in der Schule das vielleicht unheimlich, sich mit der klassischen Antike zu beschäftigen.
Unheimlich oder langweilig vor allem.
Ja, naja, wohl langweilig sind die ja nicht, die Stücke, wenn man
aber
genau
aber in der Schule kommt. Vielleicht. Ja. Manchmal passiert das ja.
Aber wie kommt das Unheimliche in dem Ödipus, den wir hier sehen werden, in der Bühne am Bismarckplatz, zum Ausdruck? Und welche Rolle spielt das Unheimliche? Das wird ja keine Figur sein, sondern das spielt ja eine ganz eigene Rolle. Und welche Rolle inszenierst du dafür das Unheimliche?
Wir sind ja jetzt seit 3 Wochen am Proben. Ich habe mir mit dem Ausstattungsteam, mit dem Bühnenbildner und der Kostümbildnerin vorher sehr viel dazu überlegt. Und wir experimentieren gerade mit Mitteln. Wir haben relativ extreme Kostümentwürfe. Und das ist ein bisschen diesmal so, als hätte ich mir da extreme Aufgaben gestellt, denen ich hinterherzukommen versuche, das aber toll ist. Und ich glaube, dass dieser Ödipus bei uns, ich sage jetzt nicht, wie das Bühnenbild aussieht, aber der sitzt sozusagen, der befindet sich in seiner Realität, die eine abstrakte Realität ist, vielleicht sind wir auch in seinem Kopf. Und all die Figuren, die zu ihm kommen, also inklusive der Chor, der griechische Chor, der mit ihm und über ihn redet, aber eben auch Kreon, sein Schwager, Jokaste, seine Frau und Mutter, Theresias, der Seher, ein Bote, ein Hirte und ein Priester, die begegnen ihm. Und wir versuchen mit diesen Figuren sozusagen das Panoptikum eines Albtraums zu beschreiben. Da sind Figuren, die explizit fröhlich sind, sind Figuren, die explizit gruselig sind und da sind Figuren, die explizit ambivalent sind. Und wir versuchen quasi da eine Albtraumlogik oder eine Traumlogik zu erzählen, in der sich Ödipus bewegt von großer Leichtigkeit, weil er beginnt das Stück ja, die Figur ist am Anfang dieses Stückes quasi ein König, der auf der Höhe seiner Macht und seiner Beliebtheit ist, der eigentlich alles richtig gemacht hat und der das Gefühl hat, er hat dem Schicksal, was ihm vorhergesagt wurde, ein Schnippchen geschlagen. Und nach begegnet er sozusagen der Ahnung, dass es sich nicht so verhält.
Ich glaube, so dieses dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, ist ja auch was grundsätzlich Psychologisches. Und das klingt jetzt so, als ob die verschiedenen Seelenzustände dort alle auch figuriert auf der Bühne erscheinen würden. Täuscht das?
Ja, ich weiß nicht. Die Seelenzustände, glaube ich, spielt der Schauspieler. Wir haben festgestellt, dass es, obwohl das ein antikes Stück ist und obwohl vieles, wenn man es liest, ganz thesenhaft wirkt, diese Texte am besten funktionieren, wenn wir starke emotionale Zustände ihnen zugrunde legen. Das heißt nicht, dass man sie psychologisch ausdeutet, die Texte, aber es heißt, dass man ihnen sozusagen starke Gefühle, Gefühlswelten unterlegt. Und was ihm begegnet, die Kostüme, das sind die Figuren, wie er sie sieht. Das sind seine Sicht auf die Dinge. Wenn ein Bote kommt, dann ist der überfröhlich und zu fröhlich und das könnte sehr unheimlich sein oder. Ja, diese Figuren begegnen ihm als etwas Unheimliches, als etwas Bedrohliches, als eine Ahnung des Unheils. So ist der Gedanke eigentlich dahinter.
Ja, ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch sehr heutig.
Das wird man sehen. Was immer das, weil das ist natürlich auch immer so eine Frage, was heißt heutig? Heißt das Schlips und Anzug oder heißt es sozusagen, es erzählt mir was? Und natürlich Letzteres ist unsere Absicht. Und ja, genau, da sind wir gerade auf dem Weg. Ich versuche auch mit Mitteln des Films so ein bisschen mit Horrorfilm-Elementen oder mit gruseligen Sachen zu arbeiten. Aber da sind wir noch. Also da experimentiere ich noch gerade, wie stark das filmisch wird, welche Mittel man wirklich benutzt.
Ja. Ich fand es total interessant, bei dir bei der Probe mit dabei zu sein.
Das freut mich.
Und dann habe ich so einige Elemente mitbekommen, wie du in die Psychologie der Schauspieler mit reingehst und sie mit neuen Filmen mit integrierst sozusagen. Wie zum Beispiel Hangover. Und ich musste furchtbar lachen und habe gedacht, aha, so, er geht quasi vom Modernen in das Alte rein und verbindet es miteinander. Was machst du noch? Hast du irgendwelche weiteren Ideen, die du mit einflechtest, die man vielleicht gar nicht so sieht? Oder machst du das einfach aus dem Gefühl raus, wo du dir sagst, ey, für diese Szene, da kann man was Neues noch mit einflechten?
Ja, das ist interessant, weil es gibt ja eine lange Vorbereitungszeit zu so einer Arbeit und man bereitet sich natürlich auf sehr viel vor, was man so durchdenkt, aber in der Begegnung mit den Schauspielern passieren ja noch ganz andere Sachen. Das ist ja immer das Interessante und je besser man vorbereitet ist, desto variabler ist man sozusagen in der Reaktion darauf. Und so ein Beispiel wie Hangover 3, glaube ich, habe ich sogar gesagt, also der schlechteste der drei Teile, nicht, dass der erste wirklich gut war, aber... Da geht es um was anderes. Das hat nichts damit zu tun. Also das hat eigentlich nichts mit der Szene zu tun, sondern es geht natürlich, wie du richtig sagst, eigentlich um Inspiration. In der Arbeit zwischen Regie und Schauspiel geht es auch darum, dass man sich quasi in der Vorstellung von etwas synchronisiert oder etwas anregt beim anderen. Und dann findet man alle möglichen Bilder. Und da bin ich ein großer Freund, dass man das Bild, je je banaler quasi das Abbild ist, was man nimmt, desto unmittelbarer kann man vielleicht emotional anknüpfen, was aber auch wieder jeder Schauspieler, jede Schauspielerin funktionieren da anders. Und man muss dann immer danach suchen, was ist das Bild, was ich jetzt schaffe, damit das Gegenüber. Lustigerweise, der Hangover-Moment hat gut funktioniert. Das war aber tatsächlich nur eine spontane Idee auf der Probe. Ja.
Ich fand es auch interessant, also diese andere Situation mit dem Hirten, wie er dann plötzlich die Bewegung gelernt hat. Mhm. Also du mit ihm in Interaktion und plötzlich so, das ist ja toll, dieses Aua, das ist ja super.
Das Aua.
Was so runtergefallen ist.
Ach so, ja, stimmt. Dann hat er da plötzlich Schmerzensschreie gegangen. Ja. Genau. Er hatte sich tatsächlich wehgetan, glaube ich. Oder war das? Ja. Genau. Ich gesagt, ja, lass das, mach da weiter, genau. Ja. Ja. Ist ein bisschen wie die Karikatur eines Regisseurs, der sagt, ja, Schmerzen gut. Nein, das war aus Versehen, ja.
Aber
es blieb dann drin, ja.
Wahnsinn.
Also ihr habt auch eine Menge Spaß bei den Proben.
Ja. Das ist auch ein altes Klischee. Wenn man Tragödien probt, wird viel gelacht. Wenn man Komödien probt, fängt man an, sich zu hassen, weil Komödien so viel Timingarbeit ist. Und ich glaube, beim nackten Wahnsinn haben die neulich sich nicht gehasst. Aber sie haben, glaube ich, sehr viel gearbeitet. Und wir arbeiten auch, aber es ist auch oft lustig.
Ja, wir Komödien brauchen ja diese unglaubliche Präzision, die nach draußen überhaupt nicht spürbar sein darf, sondern die wie Leichtigkeit rüberkommen muss.
Das ist Arbeit, ja. Ja. Oft, auch nicht immer. Aber das ist so ein bisschen das Klischee. Man sagt auch, wenn man die Tragödie probt, soll man die Komödie suchen, weil eigentlich die Absurdität der Höhe dessen, was man da probt, ist kaum aushaltbar. Und wenn man die Komödie sucht, muss man eigentlich die Tragödie suchen, weil die Schauspieler auf der Bühne natürlich extrem ernst nehmen müssen, was ihr Problem ist. Aber das sind auch so Klischeesätze natürlich. Aber das stimmt, ja, wir lachen ab und zu.
Wird das Publikum auch lachen können?
Ich hoffe, ja. Also es ist, glaube ich, nicht so viel wie im nackten Wahnsinn, aber hoffe ich, das wäre sonst, glaube ich, kontraproduktiv. Ja. Aber wir haben auch absurde Elemente drin, ja. Und dazu gehört auch, glaube ich, der Chor bis zu bestimmten Teilen. Der Chor ist allerdings, ich versuche den griechischen Chor sehr ernst zu nehmen in dem sozusagen im chorischen Sprechen und in seiner Wirkung. Aber das ist natürlich auch eine Absurdität, wenn dieser Pulk von Menschen über die Bühne geht und gleichzeitig spricht.
Aber das ist ja auch immer eine wahnsinnige Übung, dieses gleichzeitige chorische Sprechen, weil beim Chor kennen die meisten Menschen ja den Chor, der singt, der dann von einem Dirigent oder einer Dirigentin durch den Abend getragen wird. Und hier sind die Leute am Spielen und sprechen gleichzeitig einen Text, der auch noch sehr rhythmisch ist.
Ja, naja, man muss ihn im Grunde rhythmisieren, nur die Rhythmisierung, nicht wie bei der Musik, ist sozusagen das Erste, was da ist bei der Musik. Ne? Die Rhythmisierung, der Rhythmus ist vorgegeben. Und dann interpretiert man sozusagen darin. Hier ist es ganz wichtig, dass man den Rhythmus auch aus dem Inhalt entwickelt und dass der Inhalt auch emotional untermauert ist, damit etwas passiert mit dem Chor. Sonst wird das sowas deklamatorisch-statuarisches, manchmal auch was Militärisches, was ich gar nicht so interessant finde. Aber so, auch da suchen wir nach einer Form. Der antike Chor ist natürlich ein Element, was sich nicht in die Neuzeit gerettet hat. Es wird heute viel benutzt und viel mit chorischen Sachen gearbeitet auch. Es gibt einen Regisseur, der fast nur chorisch arbeitet, Herrn Rasche und so. Und Einar Schläf hat es vor 20 Jahren auch gemacht, aber die Funktion dieses griechischen Chors ist nicht mehr in der Form so einfach nachvollziehbar, weil das ja sozusagen, das waren ja solche Festspiele, wo die ganze Dorfgemeinschaft oder der ganze Ort eigentlich verpflichtet war, diesen Chor zu spielen oder da mitgemacht hat. Und die haben ein ganzes Jahr trainiert und die haben diese Chöre gesprochen und waren wie Stimme des Volkes wahrscheinlich. Aber so richtig weiß man nicht, wie die Funktion war. Und deshalb muss man die auch immer erfinden, beziehungsweise mit unserer aus dem 19. Jahrhundert geschulten psychologischen Brille braucht es irgendwie eine Legitimation dieses Körpers, dieses Chorkörpers auf der Bühne.
Ja. Den Sophokles aber wirklich mit reingeschrieben hat. Also das, hat
ja. Das ist eine ganz klare Struktur. Es gibt sozusagen die Vorszene, dann das Einzugslied des Chores, dann gibt es die erste Hauptszene, erstes Standlied und so weiter. Bis zur vierten Hauptszene, viertes Standlied, dann gibt es die Schlussszene und das Auszugslied. Also es ist genau gebaut und das ist auch eine vorgegebene Struktur gewesen, gleich oder zumindest wie beim Sonatenhauptsatzform oder sowas.
Tom hatte mir vorher erzählt, dass Ödipus Dickfuß heißt.
Ja, Schwellfuß.
Schwellfuß. Genau.
Das Ödem, da hört man es noch. Also das ist eine Schwellung.
Ich glaube, das wollen wir nochmal machen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Also Tom hatte mir vorher erzählt, dass Ödipus Schwellfuß heißt, weil sein Vater versucht hatte, ihn zu ermorden bzw. ihm das Gehen zu verhindern.
Ja, die Geschichte ist, dass Ödipus, der eigentliche Fluch ist, der Vater hat sich an einem Knaben vergangen, Laios. Der hat einen Knaben verführt und wurde dafür verflucht. Dieser Fluch lautete, wenn du bekomme nie ein Kind, du darfst nicht mit deiner Frau schlafen. Das ist eigentlich die Strafe. Du darfst nie wieder mit deiner Frau ins Bett gehen. Wenn du es doch tust, wirst du einen Sohn bekommen und dieser Sohn wird dich umbringen und mit deiner Frau Kinder zeugen. Das ist der Fluch. Sie können sich dann nicht beherrschen, schlafen miteinander, bekommen einen Sohn und beide zusammen. Also die Mutter sagt auf den Befehl des Vaters, aber durchstechen sie die Füße des Sohnes mit Seilen und lassen ihn im Gebirge in Kithairon als Säugling aussetzen. Der Hirte, ein bisschen wie bei Schneewittchen, der ihn aussetzen soll, hat aber Mitleid, übergibt dieses Baby einem anderen Hirten, der es wiederum seinem König in Korinth zum Geschenk macht, der lange kinderlos ist. Und die ziehen ihn auf als ihr eigenes Kind. Und Ödipus erfährt nie, dass er nicht das eigene Kind ist, bis er 18 ist. Und der Name ist aber Schwellfuß, weil seine Füße, seine Knöchel sich nie davon erholen, dass sie eben mit Seilen durchstochen waren. Dann wächst er da auf. Zum 18. Geburtstag erfährt Ödipus von einem Betrunkenen, dass er nicht der Sohn ist. Gerät in Wallung und fragt seine Eltern, die sagen, nein, nein, das stimmt nicht, du bist unser Sohn. Und weil er aber immer noch etwas an ihm nagt, zieht er dann nach Delphi zum Orakel und lässt sich seinen Orakelspruch sagen. Die sagen ihm nicht, wessen Sohn er ist, aber sie sagen, das ist die spiegelbildliche Prophezeiung, du wirst deinen Vater umbringen und mit deiner Mutter Kinder zeugen. Daraufhin läuft er aus Korinth weg, auf dem Weg seinem Vater in die Arme, den er nicht erkennt, der ihm den Weg versperrt, den erschlägt er, kommt nach Theben, seine eigentliche Heimat, löst da das Rätsel, das die Sphinx der Stadt gestellt hat. Und die Sphinx lässt niemanden in die Stadt, die Sphinx belagert die Stadt, hat ein Rätsel, dieses Rätsel löst er. Daraufhin kriegt er die Königin zur Frau als Dank und den Thron, wird König von Theben. Zeugt mit dieser Königin 4 Kinder, die letzte davon ist Antigone, Ismene, Theokles und Polyneikes, glaube ich. Und Kreon wird sein Schwager. Und da geht sozusagen, und an diesem Punkt hat er sozusagen diese 4 Kinder gezeugt. Es sind 12 Jahre vergangen. Und das Stück fängt an, wo die Stadt wieder von einer Seuche heimgesucht ist. Und Delphi sagt: Erst wenn der Mörder von Laios, des alten Königs, gefunden ist, kann der Fluch gelöst werden. Und jetzt sitzt er sozusagen über sein eigenes, über sich selber zu Gericht, ohne es zu wissen. Das ist dann oft zitiert worden, sowohl in der Popkultur als auch in der klassischen Kultur. Zum Beispiel ganz berühmt ist der zerbrochene Krug, eigentlich wie eine Paraphrase darauf, der Richter Adam, der über sich selber zu Gericht sitzt. Mit dem großen Unterschied, er weiß am Anfang, dass er es ist und arbeitet sich sozusagen aus diesem Bewusstsein raus und versucht es zu verdrängen im Laufe des Stückes. Und Ödipus andersrum geht auf die Wahrheit zu und zerbricht.
Und zum Schluss hat er sich doch seine eigenen Augen ausgestochen, ne? Ja, also er sich selbst.
Er nimmt sich dann das Augenlicht, und zwar also seine Mutter und Ehefrau, die schon eine Szene früher, als er begreift, was passiert ist, läuft von der Bühne und erhängt sich. Das erfahren wir in der Schlussszene. Und in der nächsten Szene begreift Ödipus, was passiert ist, merkt, dass die eigene Mutter ihm die Füße durchstochen und ihn ausgesetzt hat, also ihn umbringen wollte, und rennt, glaube ich, raus, um sie umzubringen. Also ich glaube, im Stück steht sogar, er nimmt ein Schwert und rennt raus. Und dann erfahren wir aber im Bericht, in der Schlussszene, dass er in das Zimmer kam und sie schon erhängt sah. Und dann hat er aus ihrem Kleid 2 goldene Nadeln gezogen und sich die Augen ausgestochen. Und um eben nicht mehr sehen zu können, was ihm der Seher auch prophezeit hat. Er sagt, du wirst bald so blind sein wie ich. Jetzt machst du dich noch drüber lustig. Ja, ist schrecklich. Und dann, und das ist, finde ich, auch wieder irre an diesem Ding, wenn man sozusagen in dem Moment, wo er es erfährt, dass seine Mutter ihn umbringen wollte, wenn er das begreift, hat er mein ganzes Mitleid. Dann ist das wahnsinnig berührend und man denkt, was für ein armer Mensch, der eigentlich sozusagen verurteilt wurde, schuldig zu werden, ohne dass das was daran ändern konnte. Und dann kommt die Schlussszene und da ist er dann in allem Selbstmitleid dabei, alle seine vier Kinder im Grunde zu verfluchen. Seine beiden Söhne gibt er sozusagen als Freiwild frei und seine eine Tochter verpflichtet er jetzt, seine Augen zu sein und mit ihm um die Welt zu ziehen ins Exil. Eigentlich setzt er fort, was die Generation über ihm getan hat, nämlich diese Grausamkeit, die er erlebt hat, fortzusetzen. Dann verliert er all mein Mitleid und das ist toll, weil eben die Hybris nicht überwindet. Es ist kein kathartischer Moment, wo er sozusagen gereinigt versteht und jetzt verlasse ich diesen Teufelskreis. Das gibt es sozusagen dann drei Stücke später, wenn Kreon ganz am Ende, wenn er Antigone auf dem Gewissen hat, anfängt zu verstehen, was das Problem war. Aber selbst da, also man weiß nicht, ob er es schafft, den Teufelskreis zu durchbrechen. Aber diese Ambivalenz ist unglaublich treffend, finde ich. Es ist überhaupt kein, ich muss mich entscheiden, wie ich dazu stehe. Sozusagen, das sagt das Stück mir nicht, das beides. Was eben auch toll ist, dass man sich vorstellt, die alten Griechen haben sowas beobachtet wie die Erbschuld oder die geerbte Schande in Familien, dass einer etwas begangen hat, was die Götter erzürnt hat sozusagen. Und das Kind muss drunter leiden und macht sich aber wieder schuldig, quasi wiederholt die Sünde, zwanghaft quasi. Und dessen Kinder wieder. Und. Also dass dieses, auf einer Familie liegt ein Fluch, was man heute vielleicht durch Epigenetik erklären kann. Oder das Trauma setzt sich fort oder ein Trauma wird in der zweiten Generation danach plötzlich wieder empfunden. Und man gar nicht mehr weiß, wo es herkommt. War auch eine Beobachtung, die, glaube ich, den Griechen nicht fremd war. Dass eben sozusagen solche Familien, in denen dieses ein Tabu herrscht, in denen etwas verschwiegen wird, in denen nicht geredet wird oder etwas verschwiegen werden muss, dass sich dieses Schweigen durchfrisst durch Generationen. Das finde ich auch auf Gesellschaften zu übertragen, eine Gesellschaft, die nicht redet. Wir kennen das in Deutschland ja gut, die 2-Stunden-Null. Momente in Deutschland, die sozusagen von denen wir immer glauben, wir sind die Weltmeister im Aufarbeiten, aber wenn man genau hinguckt, ist das Schweigen sowohl in den Familien der Opfer als auch in den Familien der Täter immer noch brüllend laut, bis heute. Und ich glaube, dass vielleicht ist es auch nicht anders möglich, ich meine nur, dass sozusagen das schwelt noch immer in dieser Gesellschaft, an allen Ecken und Enden. Und immer wenn es eng wird, kommt es auch wieder zum Vorschein wie jetzt.